Deutschlandfunk.
Christine, wie viel Schlaf kostet dich eine Nacht, in der es 20 Grad oder wärmer ist?
Boah, finde ich ganz schwer zu sagen. Aber vor allem das Einschlafen ist für mich in Truppen nicht ein Thema. Da brauche ich deutlich länger.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Tropennächte, also Nächte, in denen es über 20 Grad warm bleibt, können uns ganz schön den Schlaf rauben. Wir von Überschlafen wollen drüber sprechen und haben natürlich Tipps dabei. Christine, du hast die Studienlage wie immer für uns im Blick.
Ja, genau. Wir klären heute, weshalb hohe nächtliche Temperaturen eigentlich so unangenehm für uns und unseren Schlaf sind, ob wir uns an diese Hitze gewöhnen können und welche Auswirkungen solche Hitzeperioden auch auf unsere Gesundheit haben.
Und in unserem Mythencheck gibt es heute das Best-of an Schlafhacks aus dem Netz für heiße Nächte. Die Schlafforscherin eures Vertrauens wird euch sagen, auf welche ihr hören könnt und welche echte Mythen sind. Und die ist Dr. Christine Blume. Du bist das Schlaftherapeutin an den Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel, Schlafforscherin an der Uni Basel. Und du forschst dort ja auch am Tropen- und Public Health Institut sogar zum Schlaf und zum Thema Hitze.
Genau. Und die Expertise bringe ich heute hoffentlich ein. Und gerade gehört habt ihr Ilka Knigger. Sie ist Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
Tropennächte rauben uns den Schlaf und hängen unmittelbar mit dem Klimawandel zusammen. Ich habe heute als allererstes mal eine Studie mitgebracht. Das ist nämlich eins der Themen, zu denen ich als Journalistin schon lange arbeite, der menschengemachte Klimawandel. Und zwar habe ich eine Studie aus der Attributionsforschung mitgebracht. Die schaut sich einzelne, ganz konkrete Wetterereignisse an, wie zum Beispiel eine bestimmte Hitzewelle, und beantwortet die Frage, ob der menschengemachte Klimawandel die wahrscheinlicher und intensiver gemacht hat. Und diese Studien, die werden oft sehr schnell nach den Extremwetterereignissen veröffentlicht. Das ist halt für Medien und Politik interessant, weil man dann auch ganz sicher sagen kann, wie sich hier und jetzt eben schon der Klimawandel zeigt. Und so eine Studie, die gibt es zur Juni-Hitzewelle in Europa 2026.
Dann spann uns doch mal nicht länger auf die Folter. Was kam denn raus?
Zusammenfassend würde ich so sagen, ohne Klimawandel wären solche Temperaturen kaum möglich gewesen. Die Forschenden, die machen sehr interessante Vergleiche. Das sind übrigens Theodore Keeping, das ist der Hauptautor, und Kirsten Otto hat auch daran mitgearbeitet. Das ist eine bekannte Forscherin, die hat ja einen deutschen Hintergrund. Die sind beide am Center for Environmental Policy am Imperial College in London. Und diese Vergleiche, die sie machen, die sind mit zwei vergangenen Hitzewellen, die in die Geschichte eingegangen sind, 1976 und 2003. In beiden Jahren war das auch wie 2026 so das Besondere, dass es eben auch schon im Juni sehr heiß war. Das ist ja wirklich ungewöhnlich. Und die Forschenden schreiben, so hohe Temperaturen in den Nächten wie 2026 wären 2003 mehr als 100 Mal unwahrscheinlicher gewesen.
Wow, krass. Also ich meine, das ist wirklich krass. 100 Mal weniger wahrscheinlich. Ich meine, muss man sich mal vorstellen. Das ist wie wenn ich blind in eine Gefriertruhe greife, in der sich 99 Mal Vanilleeis befindet und einmal Schoko. Und ich greife zufällig wirklich Schoko, meine Lieblingssorte.
Ja, genau, es ist wirklich sehr, sehr krass. Und sie schreiben außerdem, dass eine ähnliche Hitzewelle im Juni 1976 tagsüber ungefähr 3,5 Grad kühler und im Jahr 2003 ungefähr 2 Grad kühler gewesen wäre. Und die nächtlichen Temperaturen, auf die wir heute ja schauen, wären im Juni 76 etwa 2,4 Grad und im Juni 2003 etwa 1,3 Grad niedriger gewesen. Also das macht schon wirklich was aus.
Also statt 25 Grad in der Nacht wären es dann eben deutlich angenehmere 21,5 oder eben 23 Grad gewesen. Das macht schon echt einen Unterschied.
Ja, genau. Und in manchen Städten vielleicht wirklich auch keine Tropennächte, ne? Also es gab ja durchaus auch Städte, wo es so 21, 20 Grad wurden in dieser Woche im Juni. Also die hätten dann vielleicht so 18 oder so gehabt, ne? Also es ist klar, dass Nächte, in denen wir wegen Hitze schlecht schlafen durch den Klimawandel, nicht nur wahrscheinlicher werden, sondern die werden sogar auch noch unangenehmer, weil sie noch heißer werden. Im Juni 2026 hat es ja die wärmste Nacht seit Beginn der Aufzeichnungen gegeben. In der Nacht auf den 28.06. wurden nämlich im Kreis Bautzen in Ostsachsen 29,4 Grad gemessen. Der Höchstwert, also die heißeste Nacht bis dahin, wurde 2003 gemessen und die lag 2,2 Grad darunter.
Ja, krass, Rekord einfach mal richtig gesprengt. Ja. Und insgesamt muss man sagen, erwärmen sich eben die Nächte durch den Klimawandel schneller als die Tage. Und es ist klar, wir brauchen Strategien, um damit umzugehen. Ich muss zugeben, ich habe während dieser Hitzewelle im Juni auch sicher 10, 15 Mal nach einer Klimaanlage gegoogelt und den Tab jedes Mal trotzdem wieder zugemacht, weil ich dann doch dachte, das kann es doch nicht sein, es muss doch irgendwie andere Lösungen geben.
Oh, ich muss sagen, ja, in unseren Konferenzen bei Deutschlandfunk Nova ging es auch ganz viel darum und Leute haben erzählt, was sie sich jetzt gekauft haben. Und dann guckst du dir diese Beträge an und denkst so, um Gottes Willen, es ist auch so teuer. Und dann wird geredet über Split-Modelle oder mobile Modelle. Mhm. Ja, es ist einfach ein Riesenthema. Und wir haben da einiges für euch an einfacheren Tipps. Ich sag nur Kühldecke. Auch du hast nämlich einiges getestet, Christine.
Ich habe viel getestet. Und ich muss zugeben, auch ich musste mein Repertoire an Strategien bei dieser Hitzewelle im Juni 26 echt erweitern. Und ich teile gerne meine Ideen, die natürlich wie immer auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen.
Sehr gut. Aber bevor wir zu den Strategien kommen, Christine, warum sind Tropennächte für unseren Schlaf so ein Problem?
Unsere Körpertemperatur, die beginnt im Lauf des Abends irgendwann zu sinken. Erst langsam und dann aber immer deutlicher. Und der Körper kühlt also ab und so ein richtig deutliches und schnelles Absinken der Temperatur schafft ideale Voraussetzungen fürs Einschlafen. Auch der Schlaf in der Nacht, der profitiert davon, wenn die Körpertemperatur niedriger ist. Und dieses Abkühlen am Abend, das erreicht unser Körper hauptsächlich dadurch, dass er Wärme an die Umgebung abgibt. Und zwar vor allem über so ganz feine Gefäßgeflechte in den Händen und Füßen. Da strömt also dann warmes Blut durch und diese Wärme, die da transportiert wird, die wird an die Umgebung abgegeben. Kann man auch mal drauf achten, gerade an so sehr warmen Abenden, da hat man echt manchmal das Gefühl, dass die Füße irgendwann richtig anfangen so zu glühen.
Ja.
Und diesen Prozess, den kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man eben im Winter so nochmal die Fenster aufmacht und gut durchlüftet, bevor man schlafen geht. Aber man kann sich auch gut vorstellen, je wärmer eben die Umgebungstemperatur schon ist, desto schwieriger wird es mit der Wärmeabgabe, weil einfach dieser Unterschied zwischen Körpertemperatur und Umgebungstemperatur zu klein wird. Um im Bild zu bleiben, wenn es draußen kalt ist im Winter, dann kann man durchlüften und richtig gut abkühlen. Aber wenn es überall warm ist, haben auch während dieser Hitzewelle ganz viele Menschen erlebt, dann hilft halt Fenster aufmachen in der Nacht auch nichts mehr, weil im Zweifelsfall ist es draußen sogar noch wärmer. Und diese Tropennächte bedeuten eben für unseren Körper genau das. Der Körper kann nachts einfach nicht gut genug abkühlen und das merken wir dann am Schlaf.
Welchen Unterschied genau macht denn eigentlich diese Schwelle von 20 Grad für unseren Schlaf? Das ist ja die Temperaturmarke, die den Begriff Tropennacht setzt. Aber sieht man da in Studien auch starke Unterschiede jetzt bezogen auf den Schlaf zu unter 20 Grad Nächten?
Nee, das ist zumindest jetzt kein kritischer Schwellenwert oder so. Es ist einfach eine Definition von Tropennächten. Also diese 20 Grad Grenze ist halt einfach ein meteorologischer Grenzwert. Hat jetzt erstmal nicht unbedingt eine Bedeutung für den menschlichen Organismus oder den Schlaf. Im Gegenteil, in einem Raum mit einer Umgebungstemperatur von 20 Grad, da können die meisten Menschen sehr, sehr gut schlafen. Also wenn man sich irgendwie vorstellt, das ist ja die normale Raumtemperatur, auf die wir zum Beispiel auch im Winter heizen, wo manche Menschen sogar vielleicht noch ein bisschen frösteln. Eine nächtliche Temperatur von 20 Grad steht aber für ein sehr viel größeres Problem. Denn solche Tropennächte, die folgen oft auf Tage oder sogar mehrere Tage, in denen die Hitze am Tag Wohnungen, Gebäude, Mauern und Straßen einfach aufgeheizt hat. Die speichern diese Hitze und geben die dann in der Nacht ab. Das heißt, selbst wenn die Temperatur draußen auf 20 oder vielleicht 21 Grad fällt, ist es und bleibt es in den Gebäuden oft deutlich, deutlich wärmer. Oder man bräuchte eben deutlich kühlere Außentemperaturen, um dann auch die Raumtemperatur entsprechend zu senken. Wenn wir uns die Temperatur im Schlafzimmer anschauen, dann leidet der Schlaf, ich habe 20 Grad, also vielleicht auch ein bisschen, aber so richtig fängt es eigentlich an mit ungefähr 25, 26 Grad. Das zeigen Studien. Also das ist der Punkt, wo es echt heftig wird. Tja, und je heißer die Tage und je wärmer die Nächte sind, desto höher bleibt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es im Schlafzimmer warm wird und auch sowas wie 25, 26 Grad sind in so einer Hitzewelle wirklich keine Seltenheit mehr.
Ja, hast du bei dir im Schlafzimmer eigentlich ein Thermometer? Hast du mal gemessen, wie warm es da so ist und so Hitzewellen?
Nee, ich habe bei mir im Schlafzimmer nicht gemessen, aber ich habe halt immer die Außentemperaturen verfolgt. Ja, und ich glaube, es gab ja auch eine Nacht, da sind die Temperaturen nicht unter 24, 25 Grad gesunken. Wobei ich denken würde, dass das in der Stadt, wo ich wohne, wahrscheinlich nicht mal das Minimum war, sondern dass die Temperaturen höher geblieben sind. Hast du gemessen?
Ja, ich habe so ein Thermometer, was man quasi so von Raum zu Raum nehmen kann. Und das hat natürlich auch ein Messgerät für draußen. Und ich habe das mal im Schlafzimmer gehabt. Und da waren es dann schon so 27. Mhm. Also das war wirklich nicht gut. Und also selbst mit Fenster aufreißen oder so, es bringt dann auch teilweise einfach nichts. Weil, also entweder du machst dann Durchzug durch die ganze Wohnung, was ich so ein bisschen anstrengend finde, das dann abends noch so zu planen. Und ich mag auch nicht gerne die Balkontür über Nacht so aufstehen lassen. Oder du musst halt damit leben, dass die Hitze einfach drinne steht. Also es ist ab einer gewissen Außentemperatur kannst du auch irgendwie nichts mehr machen. Wie sehr stört es denn eigentlich unseren Schlaf, wenn wir von Nächten von fast 30 Grad reden? Also das ist ja noch mal krasser, so wie in Ostsachsen im Juni 26.
Ja, also ich meine, das ist absolut brutal. Also wenn du keine Klimaanlage hast, dann bedeutet das, dass du in der Wohnung vor allem nach mehreren Tagen Hitze sehr wahrscheinlich mindestens 30 oder in vielen Fällen sogar über 30 Grad hast. Also man wird da halt schon wahrscheinlich irgendwie irgendwann schlafen. Diejenigen, die es können, schlafen vielleicht sogar draußen im Garten oder auf dem Balkon, weil es da noch am ehesten abkühlt. Sicher ohne Decke und wenn es geht mit Ventilator. Ja, aber das ist brutal einfach.
Können wir sagen, wie viel Schlaf uns eine Tropennacht grob kostet?
Also die Definition der Tropennacht ist da vielleicht gar nicht so wichtig, weil das ist ja eben einfach so eine meteorologische Definition. Aber ich habe total spannende Daten zum Schlaf während einer simulierten Hitzewelle gefunden. Das war eine recht kleine Studie, aber da haben Forschende in Slowenien eine Hitzewelle quasi so durchs Schlaflabor geschickt. Nach 3 Tagen eher so lauen Sommernächten haben sie die Räume dann tagsüber auf gut 35 Grad aufgeheizt und nachts hat es immer noch knapp über 26 Grad. Und aus den Daten haben sie dann geschlussfolgert, dass man während so einer Hitzewelle in der Nacht durchaus gern mal eine halbe Stunde oder mehr auch wach liegt, jetzt im Vergleich zu einer normalen Nacht und am nächsten Morgen auch das Gefühl hat, deutlich weniger geschlafen zu haben. Und es gibt auch zahlreiche andere Studien dazu, die haben außerdem gezeigt, dass auch so die Schlafzusammensetzung sich verändert, also vor allem Tiefschlaf und auch der REM-Schlaf, also der mit den schnellen Augenbewegungen und den besonders intensiven Träumen. Diese zwei Schlafstadien, die werden weniger und man verbringt mehr Zeit im Leichtschlaf.
Oh, da können wir ja dann auch sagen, unser Akku ist nicht so richtig aufgefüllt und das macht ja wirklich auch dann was mit unserem Tag. Also wir können eigentlich auch sagen, der Klimawandel selbst, der kostet uns Schlaf, ne?
Der kostet uns definitiv Schlaf, ja. Und auch das haben Forschende gezeigt. Der Lancet Countdown on Health and Climate Change, das ist so ein Bericht zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit, kommt jedes Jahr raus. Der berichtet seit 2023 neben ganz vielen anderen Gesundheitsindikatoren auch die Stunden an Schlaf, die Menschen durch hohe Temperaturen verlieren. Das finde ich ganz spannend, dass sie das neu aufgenommen haben. Und im Jahr 2024, also das ist der aktuellste Bericht, war dieser Schlafverlust erneut auf einem Rekordniveau. Und zwar waren das 9% mehr, die da an Schlaf verloren gingen im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 1986 bis 2005. Der Trend ist also leider sehr eindeutig. Der Klimawandel und steigende nächtliche Temperaturen insbesondere, die kosten Schlaf.
Das ist echt krass. Also 9% mehr Schlafverlust. Mhm. Heftig. Das ist ein Zehntel.
Ja, und 2023 war auch schon ein Rekord, da waren es aber nur 6%. Also auch da gibt es allein über die letzten 2 Jahre, die dieser Bericht erfasst, gibt es einen eindeutigen Trend. Und wie die Prognose für 2026 ausschaut, das kann man sich jetzt vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Dann lass uns mal über die Schlafqualität sprechen. Wie sehr stört so eine sehr warme Nacht unsere Schlafqualität?
Ja, also ganz klar auch eben diese wahrgenommene Schlafqualität und die Erholsamkeit des Schlafs, die leiden. Auch das findet sich ganz, ganz konsistent in Studien. diese Hitze und auch gerade die nächtliche Hitze, die sorgt auch für mehr Stress. Und das haben auch vermutlich viele Menschen in dieser Hitzewelle im Juni 2026 gemerkt. Also Hitze am Tag, das ist eine Sache. Aber in der Nacht hat die nochmal eine ganz andere Qualität. Mhm. Vielleicht auch, weil man am Tag vielleicht noch irgendwie sich doch in Räume begeben kann, die sich nicht so aufheizen. Vielleicht hat man irgendwie einen Raum auch mit Klimaanlage bei der Arbeit. Aber zu Hause kann man dieser Hitze einfach ja nicht mehr entfliehen. Und ich habe auch eine Kollegin von mir hat neulich wirklich gesagt, also ich freue mich am Abend gar nicht mehr so richtig auf zu Hause, weil es nicht auszuhalten ist. Mhm. Sie freut sich halt am Abend eher darauf, dann nochmal Abkühlung im Brunnen zu bekommen.
Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen.
Ja, und man muss auch sagen, also selbst für Menschen, die sonst gut schlafen und kein Problem mit dem Schlafen haben, wird der Schlaf da absolut zum Thema. Ich weiß auch nicht, wie es bei euch so im Büro war, in der Redaktion, war wahrscheinlich auch Dauerthema. Also bei uns irgendwie, also ich meine, okay, ich arbeite natürlich auch in einem Schlafbereich, aber das war totales Thema eben, was macht man in der Nacht und wie schlecht schläft man?
Ja, auf jeden Fall, absolutes Thema. Ich muss sagen, ich war in der Zeit im Homeoffice und habe für uns zwei hier vorbereitet, aber wir haben ja auch ständig drüber geredet, ne? Also wie es gerade so läuft und Hitze und kommst du überhaupt voran und so. Und ich habe auch wirklich gemerkt, sorry, also ich bin so unproduktiv, ich kann mich gar nicht konzentrieren und also es war schon hart, fand ich. Also zumal, wenn du dann merkst, okay, also hier drin man schmort so in seinen 27 Grad, aber draußen 37. Also das, Lass uns mal drüber reden, was für den Schlaf noch eine Rolle spielt, außer der Temperatur. Die Luftfeuchtigkeit?
Ja, absolut. Also eine hohe Luftfeuchtigkeit, die sorgt dafür, dass hohe Temperaturen noch unangenehmer werden. Einfach auch, weil Schwitzen dann nicht mehr effektiv kühlt. Eine hohe Temperatur und eine hohe Luftfeuchtigkeit, also wirklich so ein tropisches Klima, ist deshalb eine echte Super-GAU-Kombi.
Wie individuell ist das denn eigentlich, ob wir bei Hitze ein Auge zukriegen oder nicht? Sind manche Menschen da weniger empfindlich als andere? Wir haben ja gerade auch schon gesagt, also es war irgendwie Dauerthema in dieser Hitzewelle. Aber gleichzeitig habe ich schon den Eindruck, es gibt Leute, die stecken das einigermaßen gut weg und dann gibt es andere, die sagen, sorry, ich mache kein Auge zu.
Ja, also Menschen reagieren sicher unterschiedlich auf Hitze. Manche vertragen das besser als andere. Manche können auch besser schwitzen als andere. Was wir aus der Forschung wissen, ist, dass Frauen und ältere Menschen mehr Probleme mit diesen hohen Temperaturen haben, weil sie die Körpertemperatur nicht so gut regulieren können. Und das hat dann natürlich Auswirkungen nicht nur auf den Schlaf, sondern auch auf andere gesundheitliche Aspekte.
Woran liegt das eigentlich? Ist das dann weniger Muskelmasse? Weiß man das?
Ja, also bei Frauen scheint es so etwas das Unterhautfettgewebe zu sein, was möglicherweise besser isoliert. Bei älteren Menschen ist es auch wirklich so die Fähigkeit, Temperatur zu regulieren. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass man zum Beispiel bei Frauen und auch älteren Menschen durchaus weiß, dass die sowieso etwas eher dazu tendieren, Schlafprobleme zu haben und dass dann die Hitze vielleicht wie so auf so einen fruchtbaren Boden fällt. Da wird es halt dann nochmal schwieriger.
Ja, kann man sich eigentlich an Hitze in der Nacht gewöhnen? Ich sag mal so mit Blick auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte könnte das für uns ja wichtig sein.
Also dazu gibt es noch nicht so besonders viele Studien, aber die es gibt, die machen mich ehrlich gesagt überhaupt nicht optimistisch. Also die Daten deuten darauf hin, dass man sich weder kurzfristig noch langfristig an hohe nächtliche Temperaturen gewöhnen kann.
Wie sehr leiden denn unsere Tage unter solchen Nächten?
Also ganz klar, ist zu wenig Schlaf oder schlechter Schlaf, der macht müde. Wobei natürlich auch die Hitze am Tag noch zusätzlich belastend sein kann, zumindest wenn man kein klimatisiertes Büro hat. Ich persönlich hatte allerdings auch so in dieser Hitzewelle etwas das Gefühl, dass mich die Hitze an sich so stresst, dass ich die Müdigkeit vielleicht auch gar nicht so merke. Also könnte da auch so einen ausgleichenden Effekt haben. Aber auch um an dieser Stelle vielleicht nochmal etwas positivere Töne anzuschlagen. Wie sehr auch der Tag darunter leidet, natürlich, das wird vom Schlaf beeinflusst, aber wir können das ja auch selbst etwas beeinflussen. Und ich denke, gerade in so einer Hitzewelle ist es einfach wichtig, dass man gut zu sich selbst, aber auch gut zu anderen ist, dass man gut nach sich schaut. Und dazu gehört vielleicht dann auch manchmal, dass man sich nicht zu sehr unter Druck setzt, mal 5 Grad sein lässt, vielleicht auch mal ein Meeting absagt. Gerade weil es ja auch so ist, dass alle das in dieser Situation wahrscheinlich ähnlich erleben. Da würde ich davon ausgehen, dass auch ein Verständnis dafür da ist und dass man dann vielleicht mal sagt, hey, dieses Meeting, das muss doch vielleicht jetzt einfach nicht in dieser Woche sein.
Das muss natürlich möglich sein, ne? Da braucht man auch den passenden Job für. Aber wenn man das hat, ist das, glaube ich, echt wirklich ein Gamechanger. Was spüren wir denn besonders so am Tag, wenn wir jetzt daran denken, was diese schlechten Nächte mit uns machen? Also sind es dann so Konzentrationsstörungen oder vielleicht auch so eine Aggressivität?
Ja, also unter diesem schlechten Schlaf leidet vermutlich vielfach die Konzentration, auch sowas wie die Fehleranfälligkeit, die steigt. Viele Menschen fallen wahrscheinlich auch eher mittagstief, weil halt die nächtliche Erholung einfach fehlt. Und Menschen erleben möglicherweise auch Hitzestress, also wirklich Stress durch diese Hitze. Und wir wissen auch, dass die mentale Gesundheit unter so hohen Temperaturen leidet. Speziell jetzt bei der Aggression ist es so, da gab es eine große Meta-Analyse, also eine Studie, die Daten aus ganz, ganz vielen Studien zusammengezogen hat und ausgewertet hat. Und die hat zumindest keine so konsistente Unterstützung in den Daten für diese Hypothese, dass eben Hitze zu mehr Aggressivität führt, gefunden.
Können wir denn ganz allgemein sagen, wie sehr unsere Gesundheit leidet, wenn wir tagelang diesem Hitzestress und dann auch dem Schlafmangel ausgesetzt sind?
Gesunde Menschen, die jetzt in einem Bürojob arbeiten, so wie du und ich, die merken das sicher schon auch, dass das belastend ist. Also ich habe es auch irgendwie am Kreislauf gemerkt, obwohl ich echt viel getrunken habe. Aber man muss auch sagen, die meisten kommen vermutlich mit den bekannten Gesundheitstipps, also viel trinken, direkte Sonne, Mittagshitze meiden und auch auf Sport verzichten, da halbwegs gut durch. Aber es gibt natürlich Personengruppen, für die das durchaus auch gefährlich werden kann. Also schwangere Menschen, alte Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen oder auch Menschen, die draußen arbeiten. In der Hitzewelle im Juni 2026 wurde ja auch von einer Übersterblichkeit berichtet. Also, dass innerhalb eines kurzen Zeitraums mehr Menschen verstorben sind, als man eigentlich ohne Hitzewelle erwartet hätte. Und das wurde klar dieser Hitzewelle zugeschrieben.
Ja, wir können also wirklich sagen, es gibt einfach Menschen, für die sind diese Hitzewellen wirklich einfach sehr gefährlich. Ja. Und eigentlich muss natürlich jeder und jede auch gut auf sich aufpassen. Und ich würde sagen, wir müssen dann jetzt mal dringend mit unseren Tipps loslegen. Wir wollen checken, welche Tipps für guten Schlaf bei Hitze was können und welche nicht. Es kursieren nämlich ziemlich viele.
Über Schlafen. Mythencheck.
Christine, ich habe dir eigentlich so das Best-of-Internet mitgebracht. Und ich möchte die Tipps mit dir nacheinander durchgehen. Wir starten mit diesem hier, gepostet von Dr. Asman bei Instagram.
If you refrigerate your socks and put them on 30 minutes before bed, your cold feet will cool down the rest of your body. Just make sure to take them off before they get warm.
Also, Socken in den Kühlschrank, dann 30 Minuten vor dem Schlafengehen anziehen, ausziehen, sobald sie zu warm werden. Christine, Mythos oder eine gute Idee?
Finde ich nicht schlecht so von der Idee her. Wenn wir uns nochmal daran erinnern, wir geben ja am Abend hauptsächlich über die Hände und eben Füße Wärme an die Umgebung ab. Funktioniert aber einfach nicht mehr so gut, wenn die Umgebung schon sehr warm ist. Und das stört einfach dann auch den Schlaf. Da ist sicher die Idee, das mit den kühlen Socken zu unterstützen, gar nicht schlecht. Ich wäre mir jetzt aber nicht sicher, ob die Socken wirklich lange genug kühl bleiben und ob das so wirklich ausreicht, um dann wirklich auch für eine effektive Kühlung des Körpers zu sorgen. Ich würde sagen, kann man mal ausprobieren.
Ja.
Aber lass uns mal mit dem nächsten Tipp weitermachen.
Auf jeden Fall. Der kommt von Georgina Bisbee, DIY. Sie macht YouTube-Videos.
So this is a cooling yoga breath. Sounds a bit out there if you're not into yoga, but I promise you, it's worth trying. It's called Shitali Breathing and people use it to cool the body down fast. Here's how you do it. Fold your tongue into a tube shape if you can, like this. Then slowly inhale through your mouth through the rolled tongue. You should actually feel the air cooling as it passes over your tongue. Then slowly exhale through your nose and repeat.
Also sie spricht von einer Yoga-Atemtechnik. Mhm. Einatmen durch die gerollte Zunge oder wer das nicht kann, soll den Mund zu einem Kreis formen, sagt sie. Dann einatmen und ausatmen durch die Nase. Und die YouTuberin sagt, es gäbe Studien, die nahelegen würden, das beruhige das Nervensystem und reduziere das Empfinden von Hitze. So, Christine, jetzt wissen wir, dass du auch Psychologin bist. Mhm. Das heißt, du kannst hier sehr gut uns sagen, ist es ein Mythos oder eine gute Idee?
Ja, also das ist eben so eine Yoga-Atemübung, die aber, was jetzt so Stressreduktion anbelangt, was ja auch das Einschlafen fördern könnte, nicht besonders gut untersucht ist. Und zur Hitze habe ich gar nichts gefunden. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das ein Tipp ist, der wirklich beim Herunterkühlen des Körpers hilft. Zumindest nicht bei so einer krassen Hitzewelle. Atemübungen ganz generell, die können aber das Nervensystem beruhigen, das wissen wir, das ist sehr gut untersucht. Und so vielleicht auch sowas wie Hitzestress reduzieren, den empfinden ja Menschen in so Hitzewellen und der kann dann auch das Einschlafen eben stören. Kann man also mal ausprobieren, wäre jetzt aber ehrlich gesagt nicht so meine erste Wahl.
Einen letzten habe ich noch für unseren großen Mythencheck hier, der kommt von The Unnormal Brain auf Instagram.
Leute, egal was ihr tut, friert euch eine Wärmflasche ein. Diese Wärmflasche habe ich gestern um 23 Uhr aus dem Gefrierfach genommen und jetzt ist es 7 Uhr morgens und die ist immer noch gefroren. Das war jetzt die zweite Nacht, in der ich eine gefrorene Wärmflasche mit ins Bett genommen habe und in der ersten Nacht dachte ich wirklich, ich habe mich ein bisschen verkühlt. Da war ich mir morgens richtig kalt, als ich aufgewacht bin und da habe ich halt gecheckt, okay, ich tue die jetzt unter das Kopfkissen und lege da quasi so meine Pulsadern drauf, damit so, ich habe das Gefühl, mein ganzer Körper wird dadurch gekühlt.
Christine, jetzt weiß ich, dass du Fan bist von einer Kühlflasche. Die hast du ja hier in unserem Podcast schon mal empfohlen. Aber lass uns auf was Spezielles gucken in diesem Tipp. Nämlich, was ist da dran, dass es gut ist, die Handgelenke auf die Flasche zu legen, um dann den ganzen Körper runterzukühlen? Also, weil diesen Tipp, so legt die Pulsadern auf die kalte Flasche, den findet man wirklich oft. Ist das ein Mythos oder eine gute Idee?
Also Hände und Füße kühlen am Abend, das ist keine schlechte Idee. Möglicherweise funktioniert es auch mit den Pulsadern. Was auf jeden Fall hilft, ist eben so ein lauwarmes Fußbad oder auch Handbad. Das unterstützt einfach den Körper beim Abkühlen und kann dadurch auch den Schlaf unterstützen. Ich muss aber sagen, ich würde diese Wärmflasche oder Kühlflasche nicht einfrieren. Denn zu viel Kälte sorgt eher dafür, dass sich die Blutgefäße zusammenziehen und wenn da kaum noch Blut durchströmt, dann kann man eben auch keine Wärme abgeben. Also dann passiert vielleicht sogar genau das Gegenteil von dem, was man erreichen möchte. Das verhindert nämlich dann eher die Wärmeabgabe oder der Körper produziert sogar Wärme, weil er dagegen arbeitet. Ich bin auch Fan von der Kühlflasche, aber ich friere sie nicht ein, sondern ich lege sie einfach tagsüber in den Kühlschrank und am Abend kühlt die dann auch wirklich angenehm und vor allem nicht zu stark. Vor allem, das nur als kleiner Hinweis, kann das Einfrieren einfach auch das Material dieser Wärmflasche schädigen. Mit heißem Wasser sollte man sie deshalb danach nicht mehr benutzen.
So, aber auch du hast ein paar Sachen getestet. Und zwar eine Hundekühldecke. Ich freue mich jetzt schon sehr lange, dass wir endlich mal darüber reden können, weil wir können ja mal sagen, Full Disclosure, dass ich wusste, dass du dir das angeschafft hast, aber dass wir die ganze Zeit nicht darüber gesprochen haben, damit du es mir hier erzählen kannst. Also wie war das?
Ja, mir hat neulich mal jemand eine Mail geschrieben, also eine ganz nette Frau, und die hat mir erzählt, dass sie im letzten Jahr so eine Kühlmatte für ihre Hündin für den Sommer gekauft hat. Also Hunde, die können ja nicht so gut die Wärme regulieren und müssen dann hecheln und das tut den Hunden irgendwie gut, diese Kühlmatte. Die Hündin, die fand die Kühlmatte aber dann nicht so toll und die Frau hat sie einfach selbst benutzt und ins Bett gelegt und fand das eben total toll und hat mir in dieser Mail davon berichtet. Und da dachte ich doch, hey, das muss ich auch mal ausprobieren. Vor allem, weil es Studien gibt, die zeigen, dass kühlende Matratzen wirklich den Schlaf verbessern können. Und tatsächlich muss man sagen, diese Matten sind vom Prinzip her diesen kühlenden Matratzen sehr, sehr ähnlich. Also nicht so fancy und kosten natürlich auch nur einen Bruchteil, aber vom Prinzip her relativ ähnlich. Und ja, diese Matte, die kühlt wirklich, die kühlt so stark. Ich habe sie in der ersten Nacht, in der ich sie getestet habe, so unters Leintuch gelegt und es war mir zu kalt. In der zweiten Nacht habe ich dann noch eine Schicht Stoff drüber gelegt und dann war es deutlich besser.
Was, echt? Also in so einer wahnsinnig heißen Nacht, war dir das zu kalt?
Ja, es war nicht so eine ganz so heiße Nacht, muss ich dazu sagen. Weil diese Matte, die kam bei mir an, da waren die ganz, ganz schlimmen Nächte schon vorbei. Also sie kühlt auf jeden Fall sehr effektiv.
Ja, und du wirst noch Gelegenheit haben, das mehr auszutesten, glaube ich. Ja, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie funktioniert denn jetzt diese Auflage speziell?
Also was man häufig liest, wenn man diese Matten googelt, ist sowas irgendwie, die würden durch Druck aktiviert. Das stimmt aber nicht, sondern eben da ist so ein Gel drin. Also es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Coolpack oder so, wenn der nicht eingefroren ist. So fühlt sich dieses Gel an und das ist in dieser Matte, also meine ist glaube ich so 90 mal 45 Zentimeter oder so, also für den Oberkörper irgendwie gut ausreichend. Und dieses Gel, das hat eine hohe Wärmekapazität. Das heißt, dieses Gel kann viel Wärme aufnehmen, bevor es sich selber erwärmt. Und dadurch, dass es eben Wärme von der Haut weg aufnimmt, fühlt sich das kühlend an. Und funktioniert natürlich auch ohne Strom und so. Und du musst es auch nicht irgendwie einkühlen, sondern du kannst diese Matte wirklich einfach im Bett auch liegen lassen. Das Einzige ist halt, wenn das Gel irgendwann warm ist, dann funktioniert es nicht mehr. Dann muss man sich irgendwie am besten auf eine andere Seite drehen oder so und kurz abwarten, bis dann der kühlende Effekt wieder zurückkommt.
Ja, aber du hast da ganz gut drauf durchgeschlafen.
Ich habe da ganz gut drauf durchgeschlafen. Wie gesagt, also so direkt war es mir zu kalt. Aber who knows? Also wenn es das nächste Mal 38 Grad sind, vielleicht finde ich es dann auch angenehm.
Das klingt nach so einem super Gadget für eine Dachgeschosswohnung, muss ich echt sagen.
Und ich muss sagen, eben, also Kosten, ein Bruchteil von einer Klimaanlage. Ich glaube, das ist also für fast jeden Geldbeutel, ist das eine Möglichkeit.
Ja, man kauft dann einfach die Hundeversion.
Ja, eben. Ich überlege auch immer, ob das für, wenn es eine Menschenversion wäre, dann wäre es sicher deutlich teurer.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Was sagst du zum Nachhelfen mit frei verkäuflichen Schlafmitteln in Hitzenächten?
Ich vermute, du denkst so an Baldrian und Co. Würde ich mir in so einer Situation nicht zu viel davon erhoffen. Ich würde es nicht machen. Ich kam ehrlich gesagt nie auf die Idee, das in der Hitzewelle zu probieren. Ich würde, wie gesagt, eher versuchen, so diese natürliche Physiologie des Körpers mit einer Kühlflasche, einer Kühlmatte oder auch lauwarmen Fußbädern zu unterstützen.
Was sagst du zu Melatonin?
Dafür gilt eigentlich das Gleiche wie für die anderen Mittelchen. Ich würde es jetzt auch nicht nehmen, aber ja, man kann es auch mal ausprobieren.
Ja, ich habe es mal ausprobiert in einer Hitzewelle, ich glaube schon vor längerer Zeit. Und ich habe mir irgendwie eingebildet, dass mir das ein bisschen geholfen hat. Also ich meine, vielleicht ist es auch wirklich dann in dem Moment so dieses, du schaffst so noch so den ersten... Ja, so dieses über die Schwelle des Einschlafengehens irgendwie besser. Und das hilft dann vielleicht, aber es mag auch alles Placebo sein. Aber ich meine, man nimmt ja, was man kriegen kann, wenn es gerade schlimm ist.
Ja, und der Placebo-Effekt ist auch super.
Ja, eben. Was sind denn jetzt deine so drei Lieblings-Profi-Tipps, die auf jeden Fall helfen?
Ja, also ob die auf jeden Fall helfen, weiß ich nicht. Aber ich denke, probieren geht da echt über Studieren. Zumindest sind sie für alle geeignet, die keine großen Investitionen tätigen können oder wollen. Oder vielleicht sagen, ja, irgendwie diese 8 bis 10 Nächte im Jahr, die überstehe ich auch. Aber ich hätte es gern ein bisschen angenehmer. Also ich glaube, eine gute Vorbereitung fängt am Tag an. Also tagsüber wirklich alles zumachen, nachts die Fenster auf plus Ventilator ist schon mal eine gute Idee. Dann am Abend kann man sich mit einem lauwarmen Fußbad behelfen und auch im lauwarmen Duschen und auch vielleicht nicht abtrocknen, weil dann hat man so einen zusätzlichen kühlenden Effekt, wenn die Feuchtigkeit auf der Haut verdunstet. Dann die Kühlflasche mit ins Bett nehmen, also nicht einfrieren, aber einkühlen und vielleicht sogar noch die kühlende Hundematte. Am Tag würde ich wirklich empfehlen, so ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen. Also ruhig mal eine Siesta machen, wenn man kann, oder auch ein Powernap, um eben vielleicht dieses Schlafdefizit, was man in der Nacht aufgesammelt hat, auch ein bisschen auszugleichen. Ganz wichtig ist, glaube ich, auch einfach gut auf sich aufpassen, vielleicht auch nachsichtig mit sich sein, aber auch mit anderen. Das ist eine schwierige Zeit für fast alle. Und ganz wichtig ist auch, sich nicht wegen des Schlafes stressen. Also die Hitzewelle, die geht auch irgendwann vorbei und dann wird auch der Schlaf wieder besser. Waren jetzt mehr als 3, aber...
Das ist doch super. Besser wir nehmen mehr als sie weniger. Alle gerne mit. Wir nehmen sie alle gerne mit. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder Feedback, dann dürft ihr euch gerne bei uns melden unter überschlafen@deutschlandfunknova.de. Und bis dahin wünschen wir euch, auch wenn es mal wieder heiße Nächte sind, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.